Radio 1. Nur für Erwachsene.
Zu meiner nächsten Gesprächspartnerin. Sie haben das ja sicherlich gelesen, vermutlich sogar verfolgt. Beginnend im Jahr 2007 wurden bei Grabungen am Petriplatz unter anderem jahrhundertealte Gebeine von Menschen entdeckt und geborgen. Die ältesten davon stammen aus einer Zeit vor der ersten urkundlichen Erwähnung Berlins im 12. Jahrhundert. Inzwischen wurden sie in einer feierlichen Prozession in das Gebeinhaus des neu fertiggestellten archäologischen Hauses überführt. Da war also eine Menge los. Wir haben es irgendwie nicht hingekriegt, zeitnah dazu hier ein Interview mit der Chefarchäologin Claudia Mehlisch zu organisieren. Das holen wir einfach heute nach. Heißen Sie sie ganz, ganz herzlich willkommen. Hier ist die Grabungsleiterin und Chefarchäologin Claudia Mehlisch. Willkommen bei Radio 1. So. Das Petrihaus ist bezogen, wenn man das so sagen kann. Es steht am Ort, wo die Grabungen stattgefunden haben und die Funde unter anderem des ehemaligen Kirchhofs mit 3787, wenn das noch die aktuelle Zahl ist, Gräbern gemacht wurden. Offiziell wird das Petrihaus ja erst Anfang nächsten Jahres eröffnet. Es gab aber Ende Juni schon einen Tag der offenen Tür. Was genau war da zu entdecken für alle bei Radio 1, die das verpasst haben? Und warum wurde entschieden, die Türen schon so weit vor der eigentlichen Eröffnung des Hauses aufzumachen?
Was man dort sehen kann, sind die Fundamente der Kölnischen Lateinschule und Fundamente der verschiedenen Petrikirchen. Also da ist ein Haus über einem Teil der Ausgrabung gebaut worden. Und in diesem Haus findet sich im Keller eben auch das Ossarium, wo wir die Gebeine von einigen der Toten untergebracht haben. Und dieses Haus ist jetzt fertig gebaut worden und wurde dem Nutzer übergeben. Also das heißt, das Haus steht. Und jetzt wird die Ausstellung eingebaut, die dann im Frühjahr 2025 eröffnen soll.
Also das Ossarium, das Gebeinhaus ist im Untergeschoss, habe ich heute zumindest gelesen. Wie zeigt man dort die Gebeine von, ich glaube, über 100 Menschen, die früher hier gelebt haben, beziehungsweise da an der Stelle?
Also im Ossarium sind 475 Tote untergebracht worden. Und das muss man sich vorstellen wie ein Regal aus Ziegeln und aus Lehm. Da sind Gefache drin und in diesen Gefachen liegen die Gebeine in Gebeinsäcken. Und das Gefach ist verschlossen mit einer Lehmplatte.
Wow, okay. Es gab diese Überführung der Gebeine in das Ossarium und das war, glaube ich, deine Idee. Warum war dir das so wichtig, das in einer feierlichen Prozession und so öffentlich zu machen? Es hatte was, also die Fotos waren sensationell und das hat mit dir sicherlich, also das ist bestimmt auch ein wichtiger Teil oder Aspekt deiner Arbeit, vielleicht die Krönung oder so ein Zwischenschritt. Aber warum war es dir wichtig, das mit den Menschen oder den Berlinern so zu teilen?
Diese Skelettserie vom Petriplatz, die gehört zu den umfangreichsten Gebeinserien Deutschlands. Und da sind uns eben aus 3221 Gräbern fast 4000 Menschen entgegengetreten, über die keiner was wusste. Und dass diese Mittelaltergeschichte so vergessen ist dass überhaupt kaum noch einer weiß, dass es Berlin und Köln gegeben hat als Anfangsstädte. Das war für mich der Grund zu sagen, diese Leute sollen noch mal einen Auftritt haben. Und vielleicht gibt es ja auch noch welche, die heute mit denen verwandt sind, aber die wissen das nicht mehr, weil das so lange her ist. Und weil wir nicht wussten, wer die Verwandten sind, deswegen konnten wir die nicht dazu holen. Und deshalb habe ich mir gewünscht, dass wir handeln wie die Zugehörigen. Und zudem ist es auch so, dass das sind ja wahnsinnig viele Kinder dabei gewesen. Und eine Idee war halt auch dieses Leben, was das ist. Ja, das sind wir haben 4000 Einzelschicksale im Prinzip gefunden. Und wir wissen durch die archäologischen Untersuchungen, wann die gestorben sind und ob die im Sarg bestattet wurden oder nicht und ob die Grabbeigaben hatten. Und durch die biologischen Untersuchungen, in welchem Alter die gestorben sind. Und ob die sich mal einen Arm gebrochen hatten und solche Dinge. Aber wir wissen nicht die Namen, wir kennen nicht die Berufe. Und ich wollte in gewisser Weise dieses reiche Leben, das wir da gefunden haben, in lebendigen Personen widerspiegeln. Also ich habe mir gewünscht, dass jeder Tote eine lebendige Person hat, die sich an diesem Tag um ihn kümmert und quasi auf Händen aus der Parochialkirche dort in das Ossarium trägt.
Was für eine schöne und auch respektvolle Idee du da hattest. Das finde ich richtig gut. Kann man also davon ausgehen, dass alle Untersuchungen, also alles, was man rausfinden kann über diese Knochen, über diese Menschen, über das Leben, was sie geführt haben, habt ihr alles zu Ende ermittelt, wenn man das mal so salopp sagen darf? Sind die Untersuchungen komplett abgeschlossen oder stehen da noch weitere an?
Nee, da geht noch unwahrscheinlich viel. Also wir haben die Untersuchungen in den letzten Jahren auf die frühesten Toten, eben wie du gesagt hast, aus der Zeit um 1150, die quasi absolute Unbekannte waren, konzentriert. Mich hat vor allen Dingen interessiert, wie die miteinander verwandt sind. Und wir haben zusammen mit der Abteilung für forensische Genetik der Charité Berlin halt die frühesten Männer untersucht, also die 50 ältesten Männer, weil die Forensik, also das ist kriminalpolizeiliche Untersuchung und Kriminalität ist männlich, deswegen sind da die Probenkits entsprechend günstiger und deswegen haben wir uns auf die Männer konzentriert und von denen war keiner mit dem anderen verwandt. Und man liest gemeinhin, dass in Köln 150 Leute im Mittelalter gewohnt hätten und in Berlin 300. Das kann gar nicht sein, weil wir alleine in der frühesten Schicht schon 50 unverwandte Männer haben. Also muss die Bevölkerung viel diverser gewesen sein, als man sich das gemeinhin vorstellt.
Boah, ist das spannend. Das ist wirklich... Wann war für dich eigentlich klar, dass du diesen Beruf machen willst? Ich denke immer, also ich stelle mir immer so ganz naiv vor, wenn man Archäologin werden will, dann weiß man das vielleicht schon, wenn man ganz klein ist. Wie war das bei dir?
Also ich habe erst den ehrenwerten Beruf einer Maschinistin für Tagebau Großgeräte gelernt, weil man muss ja was Vernünftiges lernen im Leben. Und dann wollte ich eigentlich gerne Geologin werden. Und ist dann nach einem Lehramtsstudium die Archäologie geworden. Und dann wollte ich, habe ich gedacht, so Archäologie, das hat was mit Graben zu tun. Und dann wollte ich unbedingt ein Praktikum auf einer Grabung machen für 3 Wochen. Und da bin ich dann 6 Monate hängen geblieben.
Und würdest du sagen, das, was du heute machst, ist dein totaler Traumjob? Weil wenn ich dich hier so sitzen sehe, diese Energie und diese leuchtenden Augen, die du hast, dann habe ich den Eindruck, hier sitzt jemand vor mir, der komplett seine Position, seinen Beruf, seinen Traum gefunden hat. Ist das so?
Absolut. Also ich werde ganz oft gefragt, ob es nicht eine andere als so eine Dreckarbeit gegeben hätte für mich. Aber ich bin da wunderbar aufgehoben. Und du musst dir vorstellen, wir machen immer Orte auf, die für viele hundert Jahre vor uns keiner gesehen hat. Und jeder dieser Toten am Petriplatz ist halt wie die Seite eines Buches, was noch nicht gelesen worden ist. Und dann stehst du da und du weißt mit allem, was du da jetzt machst, hast du die Verantwortung, irgendwie da möglichst viele Informationen herauszuholen. Und ja, das ist am Petriplatz halt wunderbar gelungen. Und inzwischen ist es ja auch wieder Teil der Berliner Geschichte geworden.
Ja, und ich glaube, genau so hast du dir das auch gewünscht und erhofft und vorgestellt. Dann würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause mit Musik von The. Cognitive Dissident. Da hat sich der Matt Johnson aber auch einen Songtitel ausgedacht, Manometer. So, und danach geht es dann weiter mit weiteren Einblicken in die großartige Arbeit von Claudia Mehlisch, Chefarchäologin und Grabungsleiterin zum Thema Petri Berlin. Claudia Mehlisch ist bei mir, Chefarchäologin, Überzeugungsarchäologin, kann man auch sagen. Sie hat wirklich ihre Berufung zum Beruf gemacht, Grabungsleiterin zum Thema Petri Berlin. Petri Berlin ist ja das, was im Prinzip da drüber aufgebaut wurde, über diese Ausgrabungsstelle am Petriplatz. Ich muss einfach mal ganz doof fragen und vielleicht geht es unseren Hörern und Hörerinnen auch so, dass die gar nicht auf dem Zettel haben, warum genau wurde eigentlich da exakt gegraben? War klar, da ist irgendwas, wenn man da mal ein bisschen buddelt? Oder wie kam es da überhaupt zu dieser Stelle?
Also der Auslöser für die Grabung war die Entwicklungsmaßnahme Parlaments- und Regierungsviertel. Und innerhalb dieser Ertüchtigungsmaßnahme der Hauptstadt sozusagen oder für die Hauptstadt sollte eben auch der Petriplatz wieder gewonnen werden. Das war vorher ein Parkplatz. Also die Petrikirche ist 1964, 65 gesprengt worden. Und man wusste, dass deren Fundamente sich im Boden befinden und es wurde auch eine geophysikalische Untersuchung vorher gemacht, also quasi die Erde durchleuchtet und da sah man auch die riesigen Fundamente der Kirche, aber nichts drumherum. Und dann haben wir als erstes die Entsiegelung oder die Parkplatzfläche entsiegelt und da kamen mittelalterliche Mauern, also Feldsteinmauern. Und dann habe ich schon gedacht, das ja war ja easy, das ist jetzt also die mittelalterliche Kirche, war sie aber nicht, weil diese Mauern waren nicht Ost-West ausgerichtet. Und die mittelalterlichen Kirchen sind gewestet sozusagen oder geostet. Und dann haben wir uns in den Plänen zurück und zurück und zurück bewegt. Und dann haben wir ein Buch von 1730 gefunden, was heißt von dem erschrecklichen Brande der Petrikirche, als am 29. Mai 1730 dreimal der Blitz in den Kirchturm eingeschlagen ist. Und da ist die Schule mit abgebrannt und dann hatten wir die Pläne und dann wussten wir, was wir da haben.
Okay, also du hast ja in deinem Leben schon zahlreiche archäologische Grabungen nicht nur in der Mitte von Berlin geleitet, sondern auch an internationalen Projekten, unter anderem in Pompeji mitgearbeitet. Und wie möglich oder unwahrscheinlich erschien dir denn bei diesen Grabungen, die ihr gemacht habt und bei diesen Funden, die ihr dann gemacht habt, was da jetzt draus geworden ist? Also war immer klar, wenn da wirklich, oh, wir haben da ein bisschen mehr gefunden als erwartet. Und dann war der Weg zu dem Petri Berlin, was da drüber gebaut wurde, quasi, war das ein realistischer, mit dem du ziemlich früh, weiß ich nicht, arbeiten konntest? Oder wie war der Weg dahin?
Nee, das war überhaupt nicht absehbar am Anfang. Ich hätte mir auch niemals vorstellen können, dass mitten in der Stadt an der vielbefahrenen Gertraudenstraße 4000 Tote noch erhalten sind. Und die zeichnen sich halt wirklich durch ihren exzellenten Erhaltungszustand aus. Also wir haben sogar so Föten im 5., 6. Lunarmonat gefunden, also die dann entsprechend noch im Mutterleib waren. Und das ist ganz außergewöhnlich. Und ja, dann waren es 1000 Skelette und dann waren es 2000 und 3000. Und durch diese Erdetage, also durch diese Mauern, die wir da gefunden haben, und da musst du dir vorstellen, wir haben uns quasi, die Mauern waren ziemlich weit oben, also ziemlich dicht unter der Geländeoberkante. Und wir haben uns dann runtergegraben in diesem Kirchhof und dadurch sind die Mauern immer weiter aus dem Boden getreten und es entstand halt so eine Landschaft. Und damit entstand auch das Bedürfnis, diesen Ort irgendwie zu würdigen. Und es gab einen Architekturwettbewerb, also am Anfang wurde überlegt, wir machen was Kleines, so einen Ruheort oder vielleicht einfach die Mauern nur so offen stehen lassen und so als Grünfläche erlebbar machen. Aber das funktioniert dort nicht. Und dann hat sich so sukzessive das entwickelt. Und 2012 gab es einen internationalen Architekturwettbewerb und dann hat das Büro Nagler und Nagler aus München mit einem Entwurf gewonnen, wo quasi dieses Besucherzentrum, dieses Gebäude, wie so ein Stülpdeckel auf der Kölnischen Lateinschule steht und eben dieses Ossarium im Untergeschoss ist und der Petriplatz, der wurde hochgenommen, sodass man da auch noch drunter herlaufen kann und auch noch die Kirchenfundamente sehen kann.
Ist davon auszugehen, um mal eine vermutlich doofe Frage aus deinen Augen zu stellen, ist da fertig gebuddelt? Oder habt ihr einfach so weit freigelegt, wie die Funde einfach von den Skeletten gingen? Ist zu vermuten, dass würde man da jetzt noch 10 Meter tiefer buddeln, dass dann noch was drunter ist oder könnt ihr das ausschließen?
Nee, also drunter ist nichts mehr. Drunter kommt das Wasser. Also die ersten Toten sind in Grundwassernähe eingebracht worden. Die waren temporär wahrscheinlich auch unter Grundwassereinfluss. Aber die heutige Gertraudenstraße, ich weiß nicht, wer diese Situation so vor Augen hat, die ist halt DDR-zeitlich durchgeschossen worden, also über das Kirchengelände. Und wir haben diesen Kirchhof geteilt. Also wir wissen, dass in der nördlichen Fahrbahn der Gertraudenstraße das Gräberfeld weitergeht. Und die Prozession war halt auch deshalb wichtig, um ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, für uns ist das immer noch ein Bestattungsort. Und wenn es jemals dazu kommt, dass die Gertraudenstraße umgebaut wird, da soll ja eine Straßenbahn hin und die soll verschwenkt werden, dann kommt auch dieser Kirchhof, dann kommen die anderen Toten zum Vorschein.
Wow, okay. Hast du einen persönlichen besten Moment oder einen besten Fund oder die wichtigste Erkenntnis, die du aus diesem Projekt mitnimmst? Also was würdest du sagen, ist dein ganz persönliches Highlight, was so einen kleinen Tick über allen anderen großartigen Erlebnissen aus dieser Arbeit steht?
Mich hat am meisten bewegt, wie sehr die Berliner ihre Stadt und ihre Geschichte lieben und wie sehr sie bereit waren, sich halt um diese Verstorbenen auch zu kümmern und die anzunehmen. Und ein ganz besonderes Highlight war für mich, dass tatsächlich ein Mann kann noch nachvollziehen, dass er einen Angehörigen dort hat. Das sind Nachfahren oder das sind Nachfahre von Johann Peter Süßmilch. Johann Peter Süßmilch war Propst der Petrikirche, der ist auch in der Petrikirche bestattet worden und der liegt halt wahrscheinlich in der Gertraudenstraße und der gilt als Erfinder der deutschen Bevölkerungsstatistik. Und der Süßmilch hat zu seiner Zeit Zahlen aufgeschrieben. Der war der erste Deutsche, der auf die Idee gekommen ist, die Entwicklung einer Bevölkerung in Zahlen darzulegen. Und diese Zahlen stammen von der Marienkirche, von der Nikolaikirche und von der Petrikirche. Und das heißt, diese Zahlen, die er selbst dort begraben seiend uns übermittelt hat, da schließen meine archäologischen Zahlen an und das ist einfach ganz toll.
Wow, okay. Kannst du sagen, die wichtigsten Stationen deiner Arbeit am Petriplatz sind geschafft oder steht da noch was Großes an? Also abgesehen von dem, was du schon erzählt hast, über wenn die Straße umgeleitet wird und dann grabt ihr auf jeden Fall noch weiter auf der anderen Hälfte vom Friedhof.
Also es gibt ein Forschungsprojekt mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Wir machen weitere genetische Erforschung. Also es wird auch in den kommenden Jahren noch viel über die Skelette zu erfahren geben. Aber für mich persönlich ist mit der Prozession im Prinzip diese Bergung abgeschlossen. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch in Ordnung ist.
Woran arbeitest du aktuell tagtäglich? Nächste Projekte oder?
Grabungen. Ach, okay. Grabungen. Ich kann nichts anderes.
Woran arbeitet die Archäologin an Grabungen? Okay, eine unüberraschende Antwort. Ich habe gelesen, dass man vor Ort den Archäologinnen und Restauratorinnen zuschauen kann bei der Arbeit. Wie funktioniert das?
Das stimmt. Jeden Freitag um 14 Uhr gibt es Führungen am Molkenmarkt. Da muss man sich beim Landesdenkmalamt für anmelden. Und dann kann man dort kostenlos die Grabungen besichtigen. Und ich sage Ihnen, das lohnt sich.
Okay, und ich habe noch die Frage, wenn dir jemand bei der Arbeit dann so zuguckt, stört dich das oder ist das eher gut, weil du dann weißt, die Menschen sind nach wie vor an dem interessiert, was du da birgst?
Ja, das ist ambivalent. Manchmal möchte man seine Ruhe haben, aber grundsätzlich ist das toll. Und unsere Arbeit macht ja keinen Sinn, wenn sie nicht weitergegeben wird. Also wenn wir uns hinsetzen und uns freuen, was wir alles wissen, dann ist das nicht nachhaltig. Und ich bin halt dafür, ich freue mich auch, wenn sich andere freuen, wenn ich sage, hier, ich habe was Tolles gefunden und so. Das ist schon schön.
Dann wünschen wir dir einfach, dass du noch ganz, ganz viele tolle Sachen findest, zusätzlich zu den vielen tollen Sachen, die du schon gefunden hast. Wenn das Petri Berlin als Zentrum für das archäologische Erbe der Stadt Anfang 2025 offiziell eröffnet, dann werden wir das natürlich für Sie redaktionell weiter begleiten und ausführen. Bis dahin kann man aber unter ausgrabung-petriplatz.de wirklich ganz, ganz viel lesen, schauen und erfahren und vertiefen von dem, was wir hier wirklich nur so angerissen haben. Es ist der Zeit geschuldet. Oder aber eben am Petriplatz in Mitte selber alles in Augenschein nehmen. Es gibt darüber hinaus auch die Möglichkeit, literarisch in die Arbeit von Claudia Mehlisch einzutauchen. Sie hat nämlich ihr Buch Die ersten Berliner leben an der Spree zwischen 1150 und 1300 im Bebra Verlag inzwischen veröffentlicht. 205 lesenswerte Seiten, kosten sie 26 Euro. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zumindest kurz mal in deine spannende Arbeit einzutauchen. Wenn es irgendwas gibt, melde dich, ruf an, komm gerne wieder. Es ist großartig, mit dir über deine Arbeit zu sprechen. Lieben Dank für deinen Besuch. Claudia Mehlisch.